Entschuldigt die lange Vorbereitung. Wir sind in der letzten Predigt von unserer Serie zur neuen Neuanfängen und heute möchte ich über neue Einheit sprechen. Und in meiner letzten Predigt, das war kurz vor Weihnachten, da habe ich euch erzählt, dass ich mich extrem drüber freue, über das Weihnachtsgeschenk für meine Söhne. Und habt ihr euch sicher gefragt, was ist es denn wohl? Naja, ich habe eben für sie einen Controller für die PlayStation 3 gekauft, die ich schon seit vielen Jahren habe. Und dann habe ich noch FIFA 2019 gekauft, ein Fußballspiel. Und ich habe mich schon seit Jahren drauf gefreut, wenn meine Kinder endlich so alt sind, damit ich mit ihnen Videospiele spielen kann. Und jedes Jahr kam ich dann zu meiner Frau und gesagt, ja, jetzt ist es soweit. Und sie, nein, die sind zu klein. Aber dieses Jahr war es endlich soweit. Und wir haben es natürlich geliebt und auch ein bisschen übertrieben. Aber als wir so immer wieder Fußball gespielt haben und dann auch uns ein bisschen mehr mit Fußballmannschaften, Fußballfilmen und sowas beschäftigt haben, ist mir aufgefallen, wie extrem wichtig und zentral die Einheit bei so einer Fußballmannschaft ist. Und wie unglaublich das ist, wenn man sieht, wie die Profis, wenn die zusammenspielen, zum Beispiel, wenn so eine Vierer-Abwehrkette zusammenarbeitet und die Abseitsfalle stellen. Wenn man da mal drauf achtet, die stehen alle vier perfekt auf einer Höhe und im richtigen Zeitpunkt gehen die alle nach vorne, stellen den Stürmer ins Abseits und wenn der Pass kommt, ist der weg. Und wenn ein einziger von den Abwehrspielern nicht aufpasst und irgendwie rumschaut oder auch was anderes macht, dann können alle anderen sauber nach vorne rücken und die Abseitsfalle funktioniert nicht und es kann das Gegentor geben. Oder auch wenn sie im Offensivspiel zusammenspielen und teilweise ist es so, dass die Spieler nicht mal schauen müssen, wo ihr Mitspieler ist, weil sie genau wissen, okay, wenn ich den Ball jetzt so passe oder so verlängere, dann weiß ich, dass mein Mitspieler dort spielt, weil ich habe das schon so oft mit dem gespielt, ich habe schon so oft mit dem trainiert, ich weiß, dass der zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle stehen wird. Und ich finde es immer toll, wenn man das dann sieht und denkt so, oh, wie krass, ich meine, der passt den Ball einfach dahin und weiß, da steht ein anderer Spieler. Und so sieht man, dass Einheit im Sport, anderen Sportarten wie Volleyball oder Basketball, sieht man das auch ganz toll, einfach so eine wichtige Sache ist. Aber die Frage ist dann, wie steht es um uns Christen? Was für eine Rolle spielt Einheit bei uns? Und wenn man in das Neue Testament schaut, dann sieht man verschiedene Sachen, aber zuerst wollte ich noch kurz euch den Überblick geben. Also ich habe heute drei Punkte. Wenn mir einer diese Fernbedienung geben würde, wäre das mega lieb, aber sonst könnt ihr es auch selber vorschalten. Ich bin irgendwie diesmal ein bisschen verplant, sorry. Genau. Das erste ist, warum Einheit? Dankeschön. Ja. Zweite ist, was ist Einheit? Und das dritte ist, Einheit leben. Und wenn wir mit dem ersten Punkt gleich anfangen, warum Einheit? Wenn wir die Briefe im Neuen Testament anschauen an die Gemeinden, dann sehen wir, dass Einheit immer wieder eine ganz wichtige Rolle spielt. Egal, ob es der Römerbrief, Korintherbrief, ganz besonders auch Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosser, Galater, Petrus, Johannes, überall geht es um Einheit. Aber die Frage, warum ist es denn so wichtig? Was macht es denn als so eine wichtige Sache? Und ich glaube, der Grund, warum Einheit so wichtig ist, ist, dass Gott Einheit ist. Die Trinität, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die sind Einheit schlechthin. Einheit ist mit eine Definition von Gott. Für sie ist Einheit eine ganz, ganz zentrale Sache. Und das sehen wir auch in der Bibel immer wieder, gerade auch als Jesus auf der Welt ist, zum Beispiel bei der Taufe, wo Jesus sich taufen lässt und dann hören wir die Stimme vom Vater, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und der Geist kommt in Form von einer Taube auf ihn. Und dann geht Jesus weiter und immer wieder sieht man und sagt, hey, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Und immer wieder sehen wir dieses, Gott ist Einheit. Und wisst ihr, was das Verrückteste ist? Dass Gott uns so sehr liebt, dass er einen Teil von dieser Einheit, die schon immer war, aufgibt, um seinen Sohn auf die Erde zu senden und seinen Sohn hier zu haben, damit er für unsere Sünden sterben kann und damit wir Einheit mit ihm haben können. Das muss man sich mal überlegen. Gott war schon immer eins. Er war schon immer Vater, Sohn, Heiliger Geist zusammen und er sagt, hey, aber mir ist es so wichtig, mit euch Menschen auch eins sein zu können, dass ich diese Einheit ein Stück weit aufgebe, indem ich Jesus auf die Welt sende und wir nicht genau die gleiche Qualität von Einheit haben können wie davor, damit er für eure Sünden stirbt und ihr auch eins sein könnt mit uns. Und wir lesen im Johannesevangelium, da betet Jesus vor seiner Kreuzigung zu seinem Vater. Man nennt es auch das hohepriesterliche Gebet. Und da lesen wir, ich bitte dich aber nicht alleine für sie, und da meint er die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das sind wir, das bist du, das bin ich. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ich finde das so eine Hammerstelle. Weil Gott eins ist, und uns so sehr liebt, will er, dass wir eins mit ihm sind und dass wir auch eins miteinander sind. So wie die Einheit Gott definiert, soll die Einheit von uns zu Gott und von uns zueinander auch uns Christen definieren. Das schreibt er hier, hey, wenn Leute Christen sehen, dann sollen sie euch an der Einheit erkennen. Und wenn wir von Einheit miteinander reden, dann fängt diese Einheit zwischen dir und mir in der lokalen Gemeinde an. Aber die Einheit, die darf dort nicht aufhören. Weil wenn Jesus von denen redet, die durch die Jünger zum Glauben kommen, dann redet er von der ganzen Gemeinde Gottes, von jedem Gläubigen, der Gott liebt, der Jesus als seinen Erlöser hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur auf die Einheit hier schauen und das ist der Anfang, aber dass diese Einheit weitergeht über jede Denomination hinweg, weil Jesus eine Braut hat. Jesus hat kein Harem, Jesus hat nicht viele Bräute. Jesus hat eine Braut, die er liebt und zu der gehören wir alle zusammen. Und jetzt sagst du vielleicht, David, das ist alles schön und gut, aber so wie Gott eins ist, so werde ich niemals eins mit Gott. Und schon gar nicht mit meinem Nächsten, schon gar nicht mit allen Christen dieser Welt, das kann ich nicht. Und da würde ich sagen, ja, da hast du recht. Aber ich würde zwei Sachen dazu sagen. Zum einen, eines Tages wird Jesus zurückkommen. Und dann werden wir Einheit haben mit ihm. Wir werden mit ihm sein für immer und wir werden miteinander sein und wir werden diese perfekte Einheit haben. Aber wir sind jetzt schon berufen, in dieser Einheit zu sein. Denn Jesus sagt nicht, dann, wenn ich zurückkomme, dann, wenn alles gut ist, werden wir eins sein, sondern er sagt, die Welt soll uns erkennen daran, dass wir Einheit haben. Das heißt, er redet schon von jetzt und hier. Und genauso wie es mit allen Dingen ist, wo Gott uns beruft, hey, strebt danach, werdet Jesus ähnlicher, ist die Einheit auch so eine Sache, wo wir Jesus nachstreben sollen und dürfen. Aber die Frage ist, was ist es für eine Einheit? Wie definiert sich diese Einheit? Und, und wie kommen wir zu dieser Einheit? Also möchte ich den zweiten Punkt anschauen, was ist Einheit? Geht es um eine rein sportliche Einheit, wie eine Fußballmannschaft hat, wenn die auf dem Rasen stehen? Oder geht es darum, dass wir alle gemeinsam irgendein Dokument unterschreiben können, wie zum Beispiel das Glaubensbekenntnis, das Apostolische oder die Werte und Visionen von Relational Mission, dem Gemeindenetzwerk, zu dem wir gehören? Oder dass wir alle sagen können, okay, den Einführungskurs, den habe ich gelesen, hinter dem stehen wir? Ich glaube, das geht weiter. Wenn wir uns das griechische Wort anschauen, was in der Stelle vom Johannes, die wir angeschaut haben, steht, dann, wenn dort von eins die Rede ist, dann ist es genauso wie im Deutschen die Zahl eins. Nicht viele, nicht mehrere, nicht fünf, nicht sechs, eins. Aber was bedeutet denn dann eins? Sollen wir alle Klone voneinander werden? Wenn wir die Bibel anschauen und die verschiedenen Stellen von Einheit gesprochen wird, dann sehen wir eine Sache, die sich immer wieder wiederholt. Wir sollen eins in Jesus sein und wir sollen eins im Geist sein, sowohl im Heiligen Geist, in der Gemeinschaft mit ihm, aber auch in unserem Geist, in unserem Denken, in der Richtung, in die wir gehen, in dem, was wir anstreben. Und ich finde, das kann man ganz toll an dem Beispiel von Gott selber, von der Trinität sehen. Wir sehen, dass Jesus auf die Welt kommt und den Vater verkündet und ihn groß macht. Und Gott verherrlicht Jesus, nachdem er stirbt und für unsere Sünden stirbt und wieder aufersteht und zu Gott ist. Und dann sendet er den Heiligen Geist, um für uns den Beistand zu sein. Wir sehen, dass Gott eins ist in dem, was er tun will und wie er es tun will. Und mit seinen Absichten, wo er genau weiß, okay, so will ich das machen. Aber wir sehen auch, dass Gott, der Vater, Jesus und der Heilige Geist in dieser Einheit jeder trotzdem eine eigene Rolle haben und jeder eine eigene Person ist und mit auf seine Art und Weise zusammen in Zusammenarbeit auf dieses Ziel zugeht. Und wir sehen, wenn wir Jesus von dieser Einheit reden hören, dann spüren wir, dass es mehr geht um einfach nur, hey, wir wollen irgendwas zusammen tun. Es geht tiefer, wie einfach nur den gleichen Lieblingsverein oder den gleichen Musikgeschmack zu haben, das gleiche Dokument zu unterschreiben. Wenn Jesus von Einheit spricht, dann spricht er von Einheit, die aus tiefer Liebe entspringt. Und wir haben in Johannes 17 gelesen, dass die Welt uns an unserer Einheit zueinander und an unserer Einheit zu Gott erkennen soll. Und wir lesen in Johannes 13, das ist total cool, das ist die Bibelstelle, die die Lydie vorher vorgelesen hat, dass Jesus sagt, und ihr sollt erkannt werden, auch an der Liebe zueinander. Das heißt, wir sehen, wie sich die Sachen so zusammenfügen, wo man sagt, okay, Einheit zu Gott, Einheit untereinander, die Liebe zueinander. Und dann denken wir weiter, warte mal, da war doch was, wo Jesus gefragt wird, was ist das größte Gebot? Da sagt er, das größte Gebot ist es, Gott von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Sein zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und es ist, finde ich, so genial, wie die Bibel da einfach aus den verschiedenen Winkeln kommt und uns aufzeigt, dieses große Bild, diese große Vision von Einheit, von Liebe, wie wir zusammengehören. Und diese Art von Einheit ist das Gegenteil von einer professionellen und sachlichen Beziehung. Und ich habe über die Jahre viele Arbeitskollegen gehabt, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe. Und ich habe mich oft sehr gut mit denen verstanden. Wir haben oft gut zusammengearbeitet. Wir waren eins in dem, was wir beruflich gemacht haben. Aber es war keine tiefe, liebende Beziehung dort, die das begründet hat. Es gab Ausnahmen. Es gibt Leute wie zum Beispiel den Dennis, den viele von euch auch kennen. Da ist eine andere Beziehung da. Aber bei den meisten, da war das einfach eine professionelle Beziehung. Man sagt am Abend Tschüss und das war's dann. Aber Jesus wünscht sich eine Einheit zueinander, die an Liebe begründet ist und dadurch aufgeht. Und wenn auch das Ganze, denke ich, sehr viel Sinn macht und ganz wichtig ist, dass wir verstehen, ist es ein Stück weit theoretisch. Und ich möchte, dass wir uns jetzt noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, anzuschauen, hey, wie sieht es praktisch aus? Wie kann diese Einheit bei uns praktisch aussehen? Und damit komme ich zu dem dritten Punkt, Einheit leben, wo wir weiterschauen können. Einheit leben bedeutet zuallererst Liebe zu Gott. Das haben wir im Johannes gelesen. Eins in Gott zu sein. Wenn wir uns selbst ins Zentrum stellen, dann werden wir immer oder dann werden wir nie zur Einheit kommen, weil wir jeder immer irgendwas anderes hat, was ihm wichtig ist und irgendwelche andere Bedürfnisse, irgendwelche andere Vorlieben hat. Wir kommen nie zur Einheit, wenn wir selbst im Mittelpunkt stehen. Aber wenn wir auf Gott schauen, wenn wir ihn ins Zentrum stellen, dann haben wir eine Grundlage, ein Fundament für Einheit. Und damit komme ich auch zu meinem tollen Gebilde hier. Wenn wir das so anschauen, dann sehen wir, wenn wir dieses Gebilde und dieses Gebäude, diese Struktur von Einheit bauen wollen, dann brauchen wir erstmal ein gescheites Fundament. In dem Fall haben wir hier viele Steine, da können wir nichts gescheit drauf bauen. Also müssen wir schauen, dass wir diese Steine erstmal zur Seite nehmen und ein Fundament uns hinstellen, was stabil ist und wo unsere Pfeiler drauf nicht wackeln, dass wir unsere Pfeiler dann sauber hinstellen können und die stabil stehen. Das Fundament ist Gott. Auf ihn zu schauen, ihn ins Zentrum zu stellen, ihn zu lieben. Und die Pfeiler sind wir, die wir da drauf aufbauen können. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir erkennen, dass es primär nicht um mich und um dich geht. Du und deine persönlichen Bedürfnisse sind nicht das Zentrum von Gemeinde, sind nicht das Zentrum vom Evangelium. Und das ist manchmal hart zu schlucken, weil wir in unserer westlichen Gesellschaft sehr stark auf uns selbst zentriert und fokussiert sind. Und es hat gute Seiten, dass wir auf uns schauen, weil es auch wichtig. Aber wir müssen immer wieder merken und erkennen, warte mal, es geht nicht in allererster Linie um uns. Es geht um Gott. Er ist das Zentrum. Er ist der, um das es geht. Wir lesen in Römer, denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Das ist die Grundlage, zu Gott, zu ihm, nicht zu uns. Und wenn wir das praktisch anwenden, nehmen wir als Beispiel die neuen Hauskreise, die wir jetzt starten, dann bedeutet das, warte mal, bedeutet das, dass es nicht primär darum geht, dass ich im Hauskreis mit meinen besten Freunden die beste Zeit habe und einfach es richtig chillig habe und es einfach ich gut habe? Ja, ich glaube, das bedeutet das. Ich glaube, das bedeutet, dass es, egal was wir tun, dass Gott an erster Stelle steht. Und versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, dass wir im Hauskreis ankommen, dass wir uns wohlfühlen. Es ist uns als Leiterschaft extrem wichtig, dass wenn wir in neue Hauskreise gehen, dass jeder Einzelne ankommt, einen Ort hat, wo er sich austauschen kann, wo er Gott erleben kann. Aber das Ziel vom Hauskreis ist nicht zuallererst, dass es dir gut geht. Das Ziel vom Hauskreis ist, dass Gott verherrlicht wird. Und ich glaube, dass wir manchmal so ein bisschen in unserer Gesellschaft anfangen, so Star-Allüren zu haben und alles so ein bisschen um uns geht. So, das sollte noch für mich gut gemacht sein. Damit kann ich nicht leben. Da sollte man mal ein bisschen dran arbeiten, damit das für mich dann auch noch akzeptabel ist. Und ich glaube, warte mal. Ich glaube, mit dieser Haltung verlieren wir manchmal den Fokus für die guten Dinge, die Gott eigentlich für uns hat. Für die Dinge, wo er sagt, schau mal, ich möchte dich eigentlich hier hinstellen und ich möchte dich segnen, aber manchmal gucken wir gar nicht drauf, weil wir so sehr mit uns selber beschäftigt sind. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass Gott nicht wie wir ist. Gott ist nicht der, der sagt, oh warte mal, ich schaue nur auf mich und alle anderen sind mir völlig egal. Gott liebt dich, er liebt dich über alles. Und ich kann dir versprechen, wenn du sagst, hey Gott, ich will dich an erster Stelle setzen und ich will gucken, wo willst du mich hinsenden und dort gehe ich dann hin, dass ihr das nicht bereuen werdet, weil Gott euch dorthin sendet, wo es am besten für euch ist und es euch gut gehen wird, auch wenn ihr im ersten Moment vielleicht denkt, das ist jetzt, habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das was Gutes für mich wäre. Und auch wenn wir dann mal in Situationen kommen, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben und uns nicht wirklich einig sind, dann ist es immer gut, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, weißt du was, lass uns mal von uns wegschauen, lass uns mal auf Gott schauen. Vielleicht jeder für sich selber, vielleicht zusammen, lass uns beten und gucken, hey, was sagt Gott in dieser Situation? Und ich glaube, dass die meisten Probleme lassen sich allein schon damit lösen, wenn wir den Blick weg von uns und unseren Dingen richten hin zu Gott. Aber manchmal haben wir trotzdem Situationen, wo selbst wenn wir ins Gebet gegangen sind und zu Gott gekommen sind, dass wir trotzdem zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Der eine sagt, ja, oh, das ist das Richtige, ich habe das Gefühl, Gott sagt das. Der andere sagt, ja, ich habe das Gefühl, Gott sagt das. Na, jetzt sind wir im Dilemma. Was machen wir jetzt? Und ich glaube, dass das die Situation ist und auch das der Grund ist, warum Gott sagt, hey, schaut zuerst auf mich, aber schaut auch aufeinander und achtet den anderen höher wie euch. Weil, solange wir hier auf der Erde sind, wird unsere Erkenntnis immer nur Stückwerk sein. Wir werden nie alles ganz erkennen. Keiner von uns hat die ganze Wahrheit Gottes. Und deswegen müssen wir auch immer anerkennen, hey, wenn der was anders sieht, vielleicht sehe ich es ja falsch. Und damit kommen wir zu der Liebe untereinander. Wenn wir den Blick auf Gott haben, dann haben wir das Fundament, auf was wir aufbauen können. Dann haben wir was Stabiles und darauf können wir immer zurückkommen. Aber wir brauchen auch die zweite Hälfte von dem Doppelgebot. Liebt Gott, aber liebt euren Nächsten wie euch selbst. Und ich glaube, der Grund, warum wir das oft nicht tun und oft nicht in Einheit leben, ist, weil wir hochmütig und weil wir stolz sind. Wir denken, wir wissen was und wir denken, wir wissen es besser wie der andere. Und wir denken, es sollte so laufen, wie wir denken, dass es richtig ist. Und es kann in so vielen Sachen sein. Das fängt an mit, was für Themen sollen wir als Hauskreis durchführen oder welche Themen sollen wir in der Kinderarbeit durchführen. Wie lange soll der Lobpreis sein? Wie lange soll die Predigt sein? Oder wie sollte der Lobpreis überhaupt aussehen? Der eine mag vielleicht sagen, boah, echt? Wir haben den Refrain jetzt schon 5-mal gesungen. Nicht noch, nein, oh nein, jetzt kommt das 6. Mal. Und noch ein 7. Mal. Hören wir mal irgendwann noch mit auf? Können wir noch mal ein anderes Lied singen? Ich kann das total nachvollziehen. Ich saß früher im Lobpreis und ich habe mitgezählt und gedacht, Leute, echt, wir haben jetzt 27 Mal Halleluja gesungen. Ich hab's verstanden. Können wir nochmal weitermachen? Und das muss nicht mal eine schlechte Haltung sein. Manche Leute können damit einfach nichts anfangen. Oder der andere sagt, boah, ich wünsche mir mehr Wirken vom Heiligen Geist im Lobpreis. Können wir nicht mehr freien Gesang, mehr Halleluja immer wieder hintereinander singen? Weil ich möchte Gott darin erleben. Und versteht ihr, das sind zwei unterschiedliche Ansichten, wo keine richtig oder falsch sind. Es sind einfach unterschiedliche Begehren und es ist okay. Oder schauen wir Kindererziehung an. Die einen sagen, boah, die schlagen ihre Kinder, die hauen ihnen auf den Hintern. Das geht mal gar nicht. Das kann nicht sein. Das ist nicht okay. Die anderen sagen, hey, ihr gebt euren Kindern nicht auf den Hintern. Die Bibel sagt, züchtigt eure Kinder, richtet euch mal nach der Bibel. Auch da würde ich sagen, sind wir im Dilemma und ich würde nicht sagen, das eine ist immer richtig, das andere ist immer falsch, sondern wir müssen sehen, wie gehen wir damit um und wie gehen wir miteinander um, wenn wir so unterschiedliche Meinungen haben. Und ich finde es ganz spannend, wir lesen im 1. Petrus, da schreibt er am Anfang vom Kapitel 5, adressiert er zuerst die Ältesten und sagt, hey Älteste, geht so und so mit um. Und dann adressiert er die Jüngeren und sagt, hey, geht so und so miteinander um. Und dann schreibt er, aber alle miteinander. Also da sagt, okay, ihr Ältesten, ihr Jüngern, ihr alle miteinander, bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Versteht ihr? Egal wer wir sind, was wir für eine Rolle haben, lasst uns mal mit Demut anfangen. Denn das ist das, wonach Gott sucht. Und wisst ihr, wir wissen immer, wie man es machen sollte. Und wir wissen es immer besser. Zumindest ich bin jemand, ich weiß es meistens besser und ich bin dann auch überzeugt, dass ich es besser weiß und ich lasse es die anderen dann auch spüren. Oft weiß ich es auch besser, aber oft auch nicht. Und versteht ihr, was ist, wenn ich es nicht besser weiß? Was ist, wenn ich zumindest mal in Betracht ziehe, dass der andere vielleicht auch recht haben könnte? Oder dass der andere sogar höher ist wie ich und ich zuerst auf ihn schaue, bevor ich auf mich schaue? In Epheser 4 lesen wir, dass es unsere Berufung ist, zu wandeln in Demut, in Sanftmut, in Geduld und einander in Liebe zu ertragen, in Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ich sage, wow, das ist unsere Berufung. So sollten wir in unserer Berufung wandeln. Das sind die Sachen, die an erster Stelle stehen sollten. Aber wir sind so oft Kopf und Wissen fokussiert. Wir haben dieses Buch gelesen, haben das Gefühl, oh ja, das ist wichtig, so sollten wir es machen. Oder wir haben diese Erkenntnis und sagen, hey ja, genau, so sollten wir das machen. Aber die Bibel sagt in Korinther, Erkenntnis bläht auf, Liebe aber erbaut. Es ist gut, sich nach Wissen auszustrecken und zu lernen und Erkenntnis zu suchen, aber das andere ist noch wichtiger. Versteht ihr? Einen reifen Christen erkennen wir nicht daran, wie viel Bibelverse er auswendig kann, wie viele Bücher und wie viele Kommentare er gelesen hat oder an wie vielen Seminaren er schon selbst war oder sie sogar gegeben hat. Einen reifen Christen erkennen wir daran, wie liebend er mit seinen Geschwistern umgeht und wie demütig und einheitssuchend er ist. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Einen reifen Christen erkennen wir daran, wie demütig er ist, wie liebend er mit seinen Geschwistern umgeht und wie sehr er nach der Einheit strebt. Das ist das, was wir immer wieder lesen und manchmal denke ich mir, Mist, warum habe ich das denn so oft überlesen? Mag vielleicht daran liegen, dass ich immer recht hatte oder gedacht hatte, ich hatte recht, so rum. Und gedacht habe, diese Stellen wären nicht so wichtig. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich an Bonndorf gewesen, in einer Gemeindefreizeit, die wir vor Jahren in der Gemeinde jedes Jahr hatten. Und es war genial, ich habe erlebt, wie Gott Menschen berührt, wie der Heilige Geist Menschen berührt, verändert. Ich habe so viel gesehen, was Gott getan hat und ich war so begeistert und ich bin nach Hause gekommen und ich fand es so genial. Und meine Schwester war zu der gleichen Zeit in Bulgarien gewesen, auf einem Einsatz, wo sie mit Sinti- und Roma-Kindern gearbeitet haben, denen eine Freizeit gegeben hatten, weil die keine Eltern, niemanden hatten, der für sie gesorgt hat und mit denen Sachen gemacht haben. Und ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen und ich war so sicher, dass das, was ich erlebt habe, das war das Nonplusultra. Ich meine, Geist Gottes gewirkt, da hat man richtig gesehen, was Gott tut. Und ich habe ihr erzählt, weißt du, was du da machst, das ist ja schon nett, aber eigentlich, also komm schon, das, was wir gemacht haben, wenn du das machen würdest, dann würdest du Gott erleben. Das sind die richtigen Sachen, das war super. Und dein Einsatz da, jo, das ist, fang mal lieber mit den richtigen Sachen an, die ich gemacht habe. Und im Nachhinein merke ich, wie unreif ich war, wie arrogant ich war, wie hochmütig ich war, wo ich gedacht habe, oh, ich hab's ergriffen, so müssen wir es machen. Und es tut mir weh, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Es tut mir weh, wenn das dazu geführt hätte, dass meine Schwester gesagt hätte, okay, ich gehe nicht mehr zu denen, ich gehe nicht mehr zu den Kindern und ich kümmere mich nicht mehr um sie, weil das einfach falsch gewesen wäre. Und doch bin ich immer wieder so arrogant und denke manchmal, hey, ich hätte es ergriffen und ich habe das Gefühl, ich muss den anderen sagen, was sie tun müssen. Und das ist aber eigentlich gar nicht das, um was es geht. Keiner von uns hat Gottes umfassende Wahrheit. Und das sollte uns demütig machen. Und auch wenn das wichtige Themen sind, über die ich gesprochen habe, verschiedene Sachen, in denen wir Einheit haben können, dann sollten die uns nie entzweien, wenn wir mal in den Sachen nicht die gleiche Meinung haben. Denn wenn wir einander mit Demut begegnen, dann dürfen wir uns gegenseitig stehen lassen, dann dürfen wir sagen, hey, das ist okay, wenn du das so siehst. Dann dürfen wir sogar in Betracht ziehen, ob der andere recht hat und dürfen sagen, hey, ich respektiere das und wir müssen sie nicht verurteilen für die Art und Weise, wie sie sich entscheiden, Dinge zu tun. Und natürlich gibt es Themen, wo wir nicht einfach in Einheit miteinander vorwärts gehen können. Themen wie, ist Jesus Gottes Sohn und ist er für unsere Sünden gestorben und auferstanden und ist er unser Erlöser? Das sind Themen, wo wir nicht sagen können, hey, kein Problem, wir machen zusammen weiter. Aber wenn wir die Geschichte anschauen, dann sind das normalerweise nicht die Themen, die zu Gemeindespaltungen, die zu Leuten führen, die von der Gemeinde weggehen, die zu Streitigkeiten führen. Die Themen, die dazu führen, sind meistens kaputte Beziehungen, Meinungsverschiedenheiten in zweitrangigen Sachen und Dinge, wo wir eigentlich Einheit haben könnten. Und daher war Eugens Predigt am letzten Sonntag auch so wichtig. Hey, wie können wir neue Beziehungen haben? Wo sind Beziehungen kaputt? Und ich empfehle euch, wer sie nicht gehört hat, sie sich nochmal anzuhören, weil Entschuldigung, Vergebung und Wiederherstellung ist auch so eine wichtige Grundlage in unseren Beziehungen und in unserer Einheit. Und natürlich dürfen wir unsere Ideen und unsere konstruktive Kritik miteinander teilen. Ich meine, dazu sind wir ja berufen als ein Leib, mit verschiedenen Gaben, wie ein Körper mit verschiedenen Organen und Gliedern, der zusammenkommt und was tut. Aber wir dürfen auch damit leben, und wir müssen damit leben, wenn Sachen vielleicht mal nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten. Dann dürfen wir einander in Liebe annehmen. Und dann können wir in dieser Liebe und dieser Demut hier anfangen, unser Gebilde weiterzubauen. Wir haben die Grundlage, auf die wir bauen, und wir haben die Liebe, die uns zusammenbindet, dass wir auch wirklich gemeinsam zusammen fest sind. Jetzt haben wir die Grundlage geschaffen. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen und unseren Nächsten höher als uns selbst achten, dann haben wir eine gute, stabile Grundlage. Aber es fehlt noch eine entscheidende Sache. Unser Auftrag. Wenn wir ein Fußballteam anschauen, ein Fußballteam hat ein klares Ziel und einen klaren Auftrag. Und der Ziel und das Auftrag vom Fußballteam ist es nicht, eine möglichst gute Zeit zusammen zu haben, tolle Gemeinschaft zu haben, auch wenn das gut und wichtig ist, ist das Ziel von einem Fußballteam, auf dem Fußballplatz zu spielen, Fußballspiele zu spielen und diese Fußballspiele zu gewinnen. Das ist die Definition und das Ziel. Und genau so hatte Gott ein Ziel, in dem seine Einheit offenbart wurde. So wie die Einheit von einem Fußballteam offenbar wird, wenn die auf dem Fußballplatz stehen, auf einmal sieht man, okay, jetzt weiß ich, warum die trainiert haben. Boah, da geht's ab, die passen sich perfekte Pässe, die wissen, wie die Abwehrfalle funktioniert, Abseitsfalle funktioniert, die spielen in Einheit. Und so ist auch Gottes Einheit in Jesu Leben auf der Welt offenbar geworden. In seinem Auftrag, in seinem Tun haben wir gesehen, boah, da ist eine unglaubliche Einheit da. Und genauso haben wir einen Auftrag. Einen Auftrag, an dem unsere Einheit sichtbar werden soll. Ein Auftrag, wo die Leute sehen, aha, das tun sie und das tun sie in Einheit. Nur manchmal fürchte ich, dass wir uns so sehr um uns selbst drehen, dass wir diesen Fokus und diese Ausrichtung, diesen Auftrag, dieses Ziel außer Augen verlieren. Und ich möchte euch ein Zitat von Francis Chan vorlesen, der vor kurzem ein Buch auch über Einheit geschrieben hat und sich sehr viel damit beschäftigt hat. Und dieses Zitat, das hat mich tief berührt. Er schreibt, wie eine Ehe, die kein Ziel hat, haben viele Kirchen den Sinn für ihre Existenz vergessen. Sie können sich schnell auf die Beschwerden ihrer Leute konzentrieren, statt auf die Schreie der Verlorenen. Wir werden emotionaler über Christen, die zu einer anderen Kirche gehen, als über Menschen, die sterben und in die Hölle kommen. Irgendwas stimmt nicht, wenn wir mehr über Menschen trauern, die uns ablehnen, als über diejenigen, die ihren Messias ablehnen. Und ich habe gedacht, boah, das ist harter Tobak, aber das ist wahr. Und ich will damit nicht sagen, dass wir als Gemeinde unser Ziel komplett verloren haben. Aber ich will sagen, dass das, was ist, wo uns immer bewusst sein sollte, wo in unserem Herz uns bewusst sein sollte, hey, unsere erste Berufung ist es, unser Auftrag ist es, Menschen zu begegnen und uns zu sorgen und zu lieben, die Menschen, die verloren gehen. Wenn jemand in unserer Mitte geht, zu einer anderen Gemeinde, dann ist das oft traurig, und wenn das hinter dem Hintergrund passiert, dass man aus Uneinigkeit geht. Und das ist nicht gut, aber schlussendlich sind sie immer noch bei unserem Vater, sind sie immer noch bei Jesus. Aber die Menschen da draußen, die werden für Ewigkeiten verloren gehen. Und das sollte unser Herz bewegen. Wenn wir auf Gott schauen und ihn lieben und auf unseren Brüdern und Schwestern schauen, dann hört es automatisch nicht dabei auf, weil Gott sagt, hey, weißt du was? Ich habe einen Auftrag für euch und ich liebe euch so sehr und ich liebe die Menschen so sehr und ich wünsche mir, dass ihr zu den Menschen geht. Ich wünsche mir, dass ihr die gute Botschaft, die Herrlichkeit, den Frieden, das, was ich für sie habe, die Versöhnung mit dem wahren Gott, dass ihr das ihnen bringt und dass wir alle zusammen Gemeinschaft haben dürfen, dass sie mich kennenlernen dürfen. Und dann wünschen wir uns auch diesem Auftrag nachzugehen, den Menschen nachzugehen, Jünger zu machen, den Kranken, den Verlorenen, den Schwachen zu dienen und zu sagen, hey, das ist Gottes Herzen, das ist Gottes Wille und den Wille, den möchte ich auch machen, weil der liegt mir auch auf dem Herzen. Und ich glaube, indem wir gemeinsam diesen Auftrag nachgehen, können wir eine Einheit finden, die größer ist wie alle Einheit, die wir versuchen, wenn wir nur auf uns schauen und nur so machen. Wenn wir anfangen rauszugucken und zu sagen, hey, guck mal, das ist doch das Ziel, das ist das doch, wo wir zusammen vorwärts gehen wollen, dann können wir in eine Einheit kommen und dann können wir uns an Dingen freuen und dann können wir Sachen einfach stehen lassen, selbst wenn sie vielleicht gar nicht gut gemeint sind. Im Philipperbrief sehen wir so eine Situation, wo Paulus erzählt, hey, da gibt es Leute, die predigen das wahre Evangelium, aber sie predigen es aus böser Absicht, weil sie stolz sind, weil sie mir eine auswischen wollen und eigentlich gar nicht, weil es ihnen um das Evangelium geht. Und wie reagiert Paulus auf die Situation? Er sagt, was macht es denn, wenn die das Evangelium aus bösen Sachen predigen? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündet. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Wo er sagt, hey, wisst ihr was? Die tun es vielleicht falsch, aber sie tun schlussendlich den Willen Gottes. Schlussendlich hören die Menschen die Wahrheit und sie können sich entscheiden, zu Gott zu kommen. Und dann kann ich das sogar stehen lassen, wenn sie feindselig mir gegenüber sind. Wir sind nicht berufen, feindselig gegeneinander zu sein. Wir sind berufen, in Einheit zu sein. Aber wenn wir diesen Auftrag im Fokus haben, dann können wir so manche Dinge einfach stehen lassen, selbst wenn sie nicht gut sind oder nicht gut gemeint sind. Ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir neu zu dieser Einheit kommen, dass wir neu Gott erleben in dieser Einheit. Und es ist nichts, was wir produzieren können, es ist nichts, wo wir uns einfach Mühe geben können und sagen, komm, das schaffen wir doch irgendwie, wenn wir arg probieren. Nein, es ist etwas, wo Gott uns schlussendlich schenken muss. Es ist etwas, wo Gottes Geist in uns wirken muss, wo Gottes Geist unser Herz verändern muss, wo er uns demütig machen muss, wo er uns ein Herz für unsere Geschwister, wo er uns ein Herz für die Verlorenen geben muss. Und ich glaube, dass er das tun kann und tun will und tun wird, wenn wir uns danach ausstrecken. Und wenn du sagst, ja, eigentlich wünsche ich mir das. Ich wünsche mir, dass ich wieder neu Gott in den Mittelpunkt stelle, neu auf ihn schaue. Ich wünsche mir, dass ich auf Jesus schauen kann und auf meine Brüder und meine Schwestern schauen kann und mit ihnen Einheit finden kann. Und ich wünsche mir, dass mein Herz für den Auftrag brennt, für den Gottes Herz brennt. dann möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen. Ich habe noch meine Pointe vergessen. Der Auftrag, der ist nämlich eigentlich hier. Erst dann, wenn der Auftrag kommt, dann sehen wir, wie diese Einheit, wie diese Einheit wirklich zustande kommt. Dann sehen wir, wie diese Einheit in Action wirkt, weil so ein Ding hier an sich ist schön, aber das hat keinen Zweck, wenn es nicht irgendwas damit getan wird. Und das ist unser Auftrag hier. Aber, genau, wenn ihr sagt, hey, ich wünsche mir das eigentlich, mir liegt es auf dem Herzen, dann kommt doch jetzt einfach vor, die Band wird noch spielen. Ihr habt euch vielleicht auch schon gedacht, warte mal, der Udo, der hat das Abendmahl vergessen. Nein, hat er nicht. Ich habe mir gewünscht, lass uns das Abendmahl nach der Predigt zusammennehmen, weil das Abendmahl so ein tolles Symbol ist für, hey, wir schauen auf Jesus, wir schauen auf das, was er für uns getan hat, aber wir tun es gemeinsam als Geschwister. Wir wollen es gemeinsam zusammen leben und einnehmen, weil wir in Einheit vor ihm stehen wollen. Und so möchte ich euch jetzt einladen, wenn ihr Gebet wollt, kommt einfach nach vorne, lasst für euch beten und danach werden wir dann noch gemeinsam das Abendmahl nehmen. Amen.